Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince-Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first, we like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up, we got a brand new beat. Gerald, was passiert eigentlich, wenn ein Künstler zu kreativ wird?
Er macht ein Dreifachalbum, muss es dann aber auf ein Doppelalbum reduzieren.
Und wenn das noch immer nicht genug ist?
Dann nimmt er noch ein Album auf, zieht es aber dann in letzter Sekunde zurück.
Und entscheidet sich damit sehr kurzfristig für Licht statt Dunkelheit.
Genau so war's.
Das ist Teil 6 von Celebrating Prince.
Hallo, wir sind Martina und Gerald und wir begrüßen euch ganz herzlich zum 6. Teil unserer 12-teiligen Reihe Celebrating Prince.
Halbzeit. Alle 14 Tage bis zum Beginn der Celebration in Paisley Park, die unter dem Motto 10 Years Celebration of Life steht, erzählen wir euch die Geschichte von Prince.
Denn auch wir wollen zum 10. Jahrestag sein Leben feiern. Nicht nur entlang ausgesuchter Stationen seiner Karriere, sondern auch anhand unserer ganz persönlichen Erfahrungen als Fans.
Heute schauen wir auf die Jahre 1987 und 1988. Zwei veröffentlichte Alben und eines, das in letzter Minute zurückgezogen wurde. Eine neue Band und ein Projekt, das musikalisch ganz andere Wege gehen wollte.
Wir haben diese Folge Zeichen der Zeit zwischen Dunkelheit und Licht genannt. Denn wir lernen nicht nur eine extreme Musikalität kennen, sondern auch einen Konflikt mit seiner eigenen Schöpfung.
Und natürlich soll auch diese Ausgabe mit Musik beginnen. Und wir beginnen mit einem Song aus einem Album, das bis heute als der Höhepunkt seines kreativen Schaffens gilt.
Mit einem Song, der keine Vorstellung braucht. Shut up already. Damn. Damn it, who in this house know about the quake? I mean, really, really. If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah. But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already. Damn. House quake. Everybody jump up and down. House quake. Oh, there's a brand new groove. Nach dem Ende der Revolution, zumindest nach meinem Gefühl, wollte Prince wieder dorthin, wo er die komplette Kontrolle hat, zurück ins Studio. Ursprünglich war ein monumentales Dreifachalbum geplant, Crystal Ball. Doch Warner Brothers bestand darauf, es auf ein Doppelalbum zu kürzen. Was daraus entstand, ist 1987 Sign on the Times. Und ehrlich gesagt, für mich klingt das aber nicht wie ein Kompromiss, sondern es klingt wie eine Konzentration. Wie ein Künstler, der aus einer riesigen Ideenwelt genau die Stücke auswählt, die zusammen ein Statement ergeben. Wenn ich Sign on the Times höre, fällt mir immer diese feine Balance auf. Da ist nichts zu viel, aber auch nichts zu wenig. Die Produktion wirkt extrem schlank, fast reduziert und trotzdem unglaublich detailreich. Drumcomputer neben echten Instrumenten, roher Funk neben ganz zerbrechlichen Balladen, gesellschaftliche Themen neben sehr, sehr persönlichen Songs. Viele bezeichnen das Album als seinen kreativen Höhepunkt und ich verstehe auch ein bisschen warum. Für mich ist es dieses Gleichgewicht aus Kontrolle und Offenheit, aus Experiment und ganz unterschiedlichen Genres. Und was ich an Prince generell mag und was man hier so perfekt hören kann, es klingt nie angestrengt, sondern so selbstverständlich und genau das macht es so stark. Was diese Phase zusätzlich besonders macht, ist der Umgang mit der Live-Präsenz. Es gab in den USA so eine Handvoll Konzerte während Sign on the Times, aber stattdessen konzentriert sich Prince mehr auf Europa und entscheidet sich, das Bühnenerlebnis filmisch festzuhalten. Der daraus entstandene Konzertfilm Sign on the Times, zu großen Teilen in Paisley Park nachgedreht, ist aber keine bloße Dokumentation einer Tour, sondern fast eine eigene künstlerische Interpretation der Show. Bühne, Licht, Choreografie, alles wirkt stilisiert, durchdacht und sehr kontrolliert. Und auch hier spürt man, Prince überlässt nichts dem Zufall. Selbst das Live-Erlebnis wird Teil seiner Inszenierung.
Was wir bei all dieser Genialität von Prince aber nicht vergessen wollen, ist der musikalische Einfluss von Wendy und Lisa. In einem Interview erzählen sie von einem Moment, den ich irgendwie bemerkenswert finde. Sie standen im Plattenladen, sahen Sign of the Times im Regal, drehten es um und lasen die Songtitel. Und sie haben gesagt, wir kannten jeden einzelnen Song. Und das ist ein Satz, der hängen bleibt, denn er zeigt, wie eng diese kreative Phase noch mit der Zeit, mit der Revolution verwoben war. Also viele Ideen, viele Fragmente, viele musikalische Keime waren da in einem gemeinsamen Entstehungsprozess und haben dann den Weg auf dieses Album gefunden. Und auch wenn Prince sich ins Studio zurückgezogen hatte, war diese Musik nicht im luftleeren Raum entstanden. Man hört vielleicht weniger die Band, aber man spürt immer noch so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und die beiden sind auch auf dem Sign of the Times Album zu hören. Wendy am Tambourine und den Congas und Lisa an der Flöte und der Sitar. Wenn auch auf einem Fairlight Synthesizer. Und genau deshalb hören wir jetzt diesen Song, in dem man diese Verbindung noch spürt. Prince gemeinsam mit Wendy und Lisa auf dem Album Sign of the Times mit Strange Relationship.
But I seem to get a kick out of doing your cold. Oh, what the hell, you're always so surrender. What's this strange relationship that we hold on to? Baby, I just can't stand to see you happy. More than that, I hate to see you sad. Honey, if you love me, I just might do something rash. What's this strange relationship,
Um die Vision, die Prince mit Sign of the Times im Studio entwickelt hatte, auch live umzusetzen, braucht es eine neue Band, neue Mitstreiter. The Revolution war Geschichte, die einzige Verbindung dazu war nur noch Dr. Fink. Doch ganz neu war dieses Umfeld natürlich nicht. Mit Sheila E. hat Prince bereits seit einigen Jahren eng zusammengearbeitet und sie war längst eine der festen Größen in seinem musikalischen Kosmos. Auch Michael Weaver, Atlanta Bliss und Eric Leeds haben ihn zuvor schon begleitet, schon während der Purple Rain Tour und auch während der Parade Tour. Es war also weniger ein kompletter Neustart, eher eine Neuformierung, um diese komplexe, stilistisch offene Musik auch auf der Bühne dann lebendig werden zu lassen. Und vielleicht hat Prince auch neue Leute um sich gebraucht, einfach um neue Inspiration zu erleben. Ja, und dann war da noch Cat Clover. Cat. Das neue visuelle Aushängeschild. Sie hat Bewegung, Energie, Attitüde, all das mitgebracht und auf dem Cover der ersten Single ist sie im Mittelpunkt gestanden und manche Kritiker haben damals tatsächlich geglaubt, es sei Prince selbst, der sich die Beine rasiert hat. Eine herrlich absurde Episode, die aber zeigt, wie sehr Prince mit Wahrnehmung und Identität immer gespielt hat. Diese Band war nicht einfach Begleitung, sie war Teil von diesem Gesamtkonzept, Klang, Körper und Bild. Die Vision aus dem Studio hat nun eine Bühne bekommen. Und wir wollen eins nicht vergessen, mit dieser Band haben wir das bekommen, was für viele Fans immer noch das Highlight an Live-Erfahrung war. Die Aftershows.
Oh ja. Für mich war das übrigens die erste Band, die ich überhaupt live gesehen habe, also aus dem Prince-Kosmos. 30. Mai 1987, Wiener Stadthalle. Und ja, ich weiß das Datum noch ganz, ganz genau. Und ja, ich gebe auch zu, ich habe damals nicht geglaubt, dass Prince wirklich im U4 war und bin daher viel zu spät angekommen mit dem Taxi und habe nur ein bisschen von außen zuhören können. Aber zurück zum Konzert. Bis zu dem Moment war ich wirklich Fan. Ich hatte die Platten, ich kannte die Songs und ich war begeistert. Aber diesen Abend ist etwas passiert, das größer war als nur ein Konzert. Prince und diese unglaubliche Band live zu erleben, ja, das war wirklich life-changing. Die Energie, die Präzision, diese Mischung aus Perfektion und auf der anderen Seite vollkommener Freiheit auf der Bühne. Ich erinnere mich an dieses Licht und die Bläser, an den Moment, in dem die ersten Beats durch die Stadthalle gingen. Und irgendwie habe ich gewusst, das hier ist ein bisschen was anderes. Was ich ihm damals und ehrlich gesagt bis heute ein klein bisschen übel nehme, er hat einen ganz bestimmten Song nicht gespielt. Und heute, viele, viele Jahre später, können wir dieses Unrecht zumindest ein bisschen wieder gut machen. Hier ist Prince mit Starfish and Coffee.
It was 7:45 on the line to meet the teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress but different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her.
Ja, nach dem großartigen Konzert in der Wiener Stadthalle war die Ungeduld auf neue Prince-Musik bei mir unglaublich groß. Aber wir mussten sogar länger warten als ursprünglich geplant. Der Grund dafür, das berühmte Black Album. Ursprünglich hätte es schon am 8. Dezember 1987 erscheinen sollen, also nur knapp 9 Monate nach Sign of the Times. Und ich weiß noch, wie ich damals in meinen Plattenladen jeden Tag reingegangen bin und gesagt habe, ist es schon da? Gibt es schon? Ist es schon da? Gut, offiziell musste ich bis 1994 warten, denn Prince hat sich in letzter Minute anders entschieden und das Album zurückgezogen. Dass damals schon Exemplare des Black Albums in diversen Radiostationen die Runde gemacht hatten und auf einem deutschen Radiosender sogar ab 0 Uhr am Erscheinungstag zur Gänze ausgespielt worden ist, hat aber dafür gesorgt, dass es zur damaligen Zeit das wohl meist gebootlegte Album seiner Zeit war. Entstanden ist das Black Album, so erzählt die Geschichte, als Soundtrack für eine Geburtstagsparty für Sheila E. Und gleichzeitig war es auch ein Kontrapunkt zum sehr ambitionierten Sign of the Times Album. Sehr schwarz, sehr funkig, ironisch und mit sehr bissigem Humor.
Und dass die Platte mit komplett schwarzem Cover nur mit einer kleinen peachfarbenen Seriennummer auf der Seite erscheinen sollte, also ohne Namen, ohne Tracklist, das klingt bis heute mehr wie so ein Underground-Release. Auf jeden Fall mehr als das, als ein Nachfolger von Sign of the Times. Und es wird euch auffallen, wieder hätte Prince geplant, nach einem Erfolg die Erwartungshaltung wieder komplett zu brechen. 2 Songs des damals noch unveröffentlichten Black Album haben es aber zumindest in die Setliste der darauffolgenden Tour geschafft. Und einer davon kommt jetzt. Prince mit Super Funky Kali Fragi Sexy.
You ought to keep the blood flowing down to your feet. Brother Maurice will be round in a minute with a bucket filled in it. Squirrel me. The blood real good if you drink it real fast, but the aftertaste just lasts and lasts. So if you kiss somebody, you wanna party all night.
Alright! Super Funker Califragisexy! Hey! Super Funker Califragisexy! Hey!
So if you do too much, your skin will be sensitive to the touch. The first person that touch you, you wanna fuck.
Ja, eine Folge über das Black Album fehlt uns noch in unserem Podcast, aber die gibt's ganz sicher. Kommen wir zu einem Ort, an dem auch die Celebration dieses Jahr wieder stattfinden wird. Ende der 80er Jahre hat sich Prince einen Traum erfüllt, der weit über ein normales Tonstudio hinausgeht. In Chanhassen, das ist ein Vorort von Minneapolis, entstand ein Ort, an dem er vollkommen unabhängig arbeiten konnte. Paisley Park. Der Bau hat 1985 begonnen, finanziert mit dem Geld aus dem Erfolg von Purple Rain. Und die Idee dahinter ist sehr einfach, aber auch radikal. Ein Ort, an dem Musik jederzeit entstehen kann. Kein Studio buchen, keine Uhr im Blick behalten, keine kreativen Kompromisse. Ein Platz, an dem Prince rund um die Uhr Zugang zu seiner eigenen kreativen Welt hat. Und das bei sich zu Hause, ganz weit entfernt von den klassischen Musikzentren in Los Angeles oder New York. Paisley Park ist dabei nie als Wohnhaus gedacht, sondern als eine Art musikalische Fabrik. Mehrere professionelle Recording-Studios, eine große Soundstage für Proben, Konzerte, Videodrehs. Es gibt Schnittplätze, Büros, Proberäume, Archivräume. Alles unter einem Dach. Rund 6000 Quadratmeter groß und circa 10 Millionen Dollar teuer. Am 11. September 1987 die offizielle Eröffnung des Gebäudes. Von außen wirkt es sehr speziell, aber auch irgendwie unscheinbar. Doch im Inneren breitet sich der kreative Kosmos aus. Da werden Songs geschrieben, Tourneen vorbereitet und ganze Alben produziert. Und Paisley Park wird dann mehr als nur ein Arbeitsplatz. Prince probt dort mit seinen Bands, es entstehen spontane Konzerte in der Soundstage, es treffen sich Musiker, Techniker, Freunde, fast rund um die Uhr, meistens mitten in der Nacht. Die Studios werden zeitweise an andere Künstler vermietet, von A-ha über die Bee Gees bis zu den Fine Young Cannibals. Vor allem aber steht Paisley Park für etwas viel Größeres, für künstlerische Kontrolle und für den Wunsch, unabhängig zu arbeiten. Und rückblickend wirkt Paisley Park fast wie ein erster Schritt auf einem Weg, der Prince später noch viel, viel weiter führen sollte. Denn die Idee, seine Musik selbst zu kontrollieren, seine Rechte zu behalten und sich nicht den Regeln der Industrie zu unterwerfen, die taucht hier zum ersten Mal ganz deutlich auf. Und Jahre später wird genau dieser Gedanke zu dem offenen Konflikt führen, zum Bruch mit Warner Brothers, zum berühmten Namenswechsel und schließlich zu Emancipation. Aber der Anfang dieser Geschichte liegt hier in einem weißen, eckigen Gebäude in einem Vorort von Minneapolis.
Ja, und ich glaube, meine größte Freude bei der Celebration 2026 wird sein, wenn du das erste Mal da reingehst. Ich glaube, das wird ein ganz spezieller Moment.
Ja.
Ich möchte nur ein Projekt erwähnen, das so schön zeigt, wie sehr Prince diese kreative Freiheit auch genutzt hat. Von einer Idee, lass uns da mal was probieren, bis zum fertigen Produkt in nur ein paar Tagen. Gemeinsam mit Mr. Eric Leeds hat Prince im Jahr 1987 zwei Alben unter dem Namen Madhouse aufgenommen. Ein Funk-Jazz-Projekt, das vielleicht nicht entstanden wäre, hätte es Paisley Park so nicht gegeben. Ein Song aus dem ersten Madhouse-Album, dessen Songs nur von One bis 8 durchnummeriert sind, kommt jetzt der vierte Song auf dem Album, der natürlich 4 heißt. Musiker, Prince und Eric Leeds. Und wenn man sich das Klavier anhört, wenn man sich die Drums anhört, wenn man sich den Bass anhört, ah, so schön. Okay, kurzer Ausritt, sorry. Nach dem in letzter Minute zurückgezogenen Black Album war die Verwirrung groß und das Warten dauerte länger als gedacht. Statt der dunklen, funkgetriebenen Platte erschien am 10. Mai 1988 nach nur 8 Wochen im Studio Love Sexy und es war, als hätte jemand das Licht angeknipst. Wo das Black Album schwarz, minimalistisch und provokant wirkte, kam Love Sexy in grellen, fast überirdischen Optimismus daher. Schon das ikonische Cover Prince nackt, eingebettet in eine florale Fantasiewelt, setzt ein Statement. Nicht Ironie, sondern Spiritualität, nicht Zynismus, sondern Erlösung. Inhaltlich dreht sich vieles um Versuchung, Sünde, Vergebung und Transformation. Es wirkt wie ein bewusster Gegenpol, hell statt dunkel, Glaube statt Hedonismus. Musikalisch ist Love Sexy extrem dicht, verspielt und technisch brillant. Das Album ist als durchgehender Track konzipiert, ein knapp einstündiger Flow ohne Pausen zwischen den Songs. Funk, Gospel, Pop und psychedelische Elemente greifen ineinander und doch wirkt alles wie aus einem Guss. Mit Songs wie Alphabet Street oder Anastasia zeigt Prince sowohl Leichtigkeit als auch spirituelle Tiefe. Die Reaktion der Fans damals war gespalten. Manche liebten diese positive, fast religiöse Aufladung, andere vermissten die kantige Funk-Attitüde des zurückgezogenen Black Albums.
Ich weiß mit Sicherheit, ich liebte dieses Album. Ich hatte ja keine Ahnung vom Black Album, auch keine Ahnung von Sign oder Times, denn Love Sexy war mein Einstiegsalbum. Als Teenager im Österreich der 80er Jahre, auf dem Land lebend, beim Hartlauer in der Bezirkshauptstadt nach der Schule durch die Platten stöbern. Und ich kann mich jetzt täuschen, ihr wisst, wie das ist mit Erinnerungen, aber ich meine, der Albumcover war der Grund, warum ich das Album gekauft habe. Und zwar deshalb, weil es herausgestochen ist, weil ich mir dachte, wer ist der? Und mir dann gedacht habe, das höre ich mir jetzt aber an. Und ein Song, dessen ersten Klavierakkorde reichen, um ihn zu erkennen, der kommt jetzt. Prince mit Anastasia.
Music late, nothing great, no way to
Am 9. September 1988 ist etwas passiert, das für mich damals sehr ungewöhnlich war. Dieser Prince, den ich da gerade erst entdeckt hatte, gibt ein Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund und die Show wird aufgezeichnet und in mehreren europäischen Ländern im Fernsehen ausgestrahlt. Ein Ereignis, das vielen Fans erstmals die komplette visuelle Wucht dieser Produktion mitten ins Wohnzimmer brachte. Die Nachfrage nach den Tickets für die Tour war enorm und viele Konzerte waren ausverkauft und die TV-Ausstrahlung war eine Möglichkeit, diese aufwendig inszenierte Show auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Später erschien der Mitschnitt offiziell auch auf VHS unter dem Titel Prince Love Sexy Live und ist für viele zur Referenz dieser Ära geworden. Die Love Sexy Tour war mehr als ein Konzert. Sie war durchchoreografiert, ein Gesamtkunstwerk mit mehrstöckiger Bühne, Laufbändern, Lichtinstallationen, ein Thunderbird, der auf die Bühne fährt bei Alphabet Street. Nahtlose Songübergänge haben diese Show zu einem Art musikalischen Theaterstück gemacht. Und ein absolutes Highlight war ganz sicher das legendäre Piano-Medley. Prince allein am Flügel, ein fließender Übergang durch zentrale Songs seiner Karriere, sehr emotional, sehr virtuos. Und inmitten der opulenten Inszenierung war das der intime Gegenpol. Und gerade so ein Kontrast zwischen gigantischer Bühne und so einer verletzlichen Solo-Performance macht einfach dieses Dortmund-Konzert bis heute zu einem mit Sicherheit eindrucksvollsten Live-Dokumenten seiner gesamten Laufbahn.
Und ich weiß noch, wie genervt ich von Frau Claudia Stöckl war, die Übertragung des Konzerts damals im ORF permanent kommentiert hat. Und zum Glück habe ich damals schon einen Mitschnitt aus dem italienischen Fernsehen bekommen, ganz ohne Kommentare, viel, viel besser anzusehen. Und einen kleinen Ausschnitt aus der damals erschienenen VHS-Kassette habe ich heute auch mitgebracht. Prince live in Dortmund mit Love Sexy. Ja, aus so einer Phase zwei Highlights rauszusuchen, Martina, ist gar nicht so einfach. Also, was hast du heute für uns mitgebracht?
Ja, mein Favorite Song aus dieser Zeit, und ich habe es ganz sicher in einigen Folgen immer wieder schon mal erzählt, ist ganz sicher I Wish You Heaven. Ich finde, das ist so einer von den leichtesten und spirituellsten Momenten auf dem Album Love Sexy. Es ist wie ein musikalisches Mantra, so kurz, voller positiver Energie. Und Prince übermittelt damit eine fast kindliche, hoffnungsvolle Botschaft über Liebe, Freiheit, Glückseligkeit. Besonders die Zeile I wish you heaven immer wieder wiederholt. Es klingt wie so ein freundlicher Segen, der aber auch sehr persönlich und sehr universell wirkt. Und gerade, glaube ich, deshalb bleibt der Track auch vielen Fans als ein sehr heller und optimistischer Moment im Gedächtnis. Fast wie so ein kleiner musikalischer Sonnenstrahl.
Und ich mochte das Video zu I Wish You Heaven sehr. Denn optisch wirkt es fast wie eine Erweiterung des Plattencovers. Der Einsatz von Schriften, dieses 7 und 11, dieses fließende I Wish You Heaven, das immer wieder kommt. Diese Pastellfarben, die Outfits von Cat, Sheila E. und Bonnie Boyer.
Die Outfits, ja.
Und ich finde, besser kann man diesen Song optisch gar nicht umsetzen. Und weil es einer meiner Zuseher auf YouTube geschrieben hat, und dem kann ich mich nur anschließen, die Maxi-Single ist der absolute Wahnsinn. Heute aber nur ein kleiner Ausschnitt aus der Single-Version Prince und I Wish You Heaven. Ich habe mir für heute ausgesucht und wir haben diese Folge ja mit Sign of the Times begonnen und wir beenden sie auch damit. Denn mein Highlight-Song neben denen, die wir heute schon gehört haben, ist The Cross. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich ihn damals zum ersten Mal gehört habe. Und er beginnt ja so ganz ruhig, fast zerbrechlich, nur diese einzelne Gitarre und seine Stimme ganz leise und zart und erzählt uns eine Geschichte über Überfluss und Armut, über Glauben und Hoffnung. Und dann kommt so dieses Schlagzeug dazu, ganz wenig am Anfang, fast so wie ein Herzschlag. Und bei der Hälfte kippt dieser Song und aus diesem ruhigen, fast schon Gebet, wird ein rockiger Ausbruch. Die Stimmung verändert sich komplett, als würde ein leises Gebet plötzlich nicht mehr reichen und wir müssen unsere Hoffnung ganz, ganz laut rausschreien. Und das eigentlich Spektakuläre dran ist, es ist zweimal exakt derselbe Text. Aber allein durch die Musik fühlt er sich vollkommen anders an. Großartiger Song, großartiges Songwriting. Ja, mehr muss man nicht sagen.
Das perfekte Bindeglied zwischen Sign of the Times, Black Album und Love Sexy. Und wenn man den Song heute hört, dann lässt er sich sehr einfach mit dem weichen, spirituellen Album Love Sexy, das ein Jahr später rauskommt, gut in Verbindung bringen. Es ist eine Art Crossover. Hier ist Prince mit The Cross.
Black day, stormy night, no love, no hope in sight. Don't cry, he is coming. Don't die without knowing the cross. Ghettos to the left of us, flowers to the right. There'll be bread for all of us if we can just bear the cross.
Am Ende unserer Folge gibt's wieder ein kurzes Recap der Ära.
Für mich als Fan war diese Zeit wahrscheinlich eine der spannendsten Phasen überhaupt. Ich habe zwar Purple Rain und Around the World in a Day und Parade mitbekommen, aber erst 87, 88 bin ich in dieses ganze Prince-Ding so wirklich eingetaucht. Innerhalb kürzester Zeit erschien eine unglaubliche Menge an Musik. Sign of the Times wurde für viele zum Höhepunkt seines Schaffens. Gleichzeitig tauchte plötzlich dieses geheimnisvolle Black Album auf, ein Album, das es eigentlich gar nicht geben durfte und trotzdem jeder hatte. Und dann kam Love Sexy mit dieser neuen Band, einer spektakulären Bühne und einer Tour, die für viele Fans bis heute zu den beeindruckendsten Live-Erlebnissen gehört. Und Dann natürlich auch die Live-Präsenz in Europa. Sign on the Times in Wien und Love Sexy in Deutschland. Das waren für mich großartige Gelegenheiten, Prince live zu sehen. Und von beiden Touren gibt es auch Material, das man sich zu Hause immer wieder anschauen konnte. Wenn man heute darauf zurückblickt, wirkt diese Zeit fast wie ein kreativer Sturm. Prince war ständig in Bewegung, ständig auf der Suche nach neuen Ideen und genau das macht diese Jahre bis heute so faszinierend.
Und eines erkennt man, wenn man darauf zurückblickt, und das ist seine kompromisslose Kreativität. Seht euch nur allein den Wechsel seines Styles von Sign of the Times zu Love Sexy an. Nach dem gigantischen Erfolg von Purple Rain hätte er allen Grund gehabt, einfach den sicheren Weg weiterzugehen. Aber er tut genau das Gegenteil. Mit Sign of the Times schafft er eines der vielseitigsten Alben seiner Karriere. Er experimentiert mit neuen Sounds und Themen und er bricht mit der Vergangenheit der Revolution. Und kaum ist dieses Meisterwerk veröffentlicht, arbeitet er schon wieder an etwas völlig Neuem. Dieses dunkle Black Album entsteht, wird aber in letzter Minute wieder verworfen. Und nur wenige Monate darauf folgt mit Love Sexy das Album, das fast wie eine Gegenbewegung wirkt. Rückblickend zeigt diese Phase vor allem wieder eines. Prince war nicht daran interessiert, Erwartungen zu erfüllen. Ihn hat immer nur interessiert, wohin ihn seine eigene Kreativität als nächstes führt.
Ja, damit sind wir am Ende des sechsten Teils unserer Serie Celebrating Prince. Eine Zeit, die uns damals und auch heute noch überrascht.
In zwei Wochen geht's spannend weiter, denn wieder gibt es einen radikalen Wechsel und wir betrachten Prince sowohl allein im Studio, auf der anderen Seite aber auch als Bandleader einer ganz neuen Band.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
Und das letzte Wort dieser Folge hat natürlich Prince. I wish you heaven. Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook und Instagram.
Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes.
Für alle Fans des Visuellen gibt es auf YouTube den Channel Just Another Prince Fan von Gerald. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, desto mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.